Wenn ich Radprofi bin, dann möchte ich schon am Start stehen, um vorne mitzufahren und nicht um Hundertster zu werden.
Hallo auf Sky Sport Austria, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen im sportlichsten Riesenradwaggon der Welt. Freut mich, dass Sie eingeschaltet haben. Wir haben heute wieder einen Sportriesen bei uns zu Gast. Heute einen Mann, der das Herz Österreichs für den Radsport höher schlagen hat lassen. Es freut mich sehr, dass er heute hier ist. Herzlich willkommen, Felix Gall.
Hallo.
Felix, Sie sind ein gebürtiger Tiroler. Wir schauen heute hier über Wien und Sie haben eine Verbindung zur Bundeshauptstadt.
Ja, meine also Großeltern väterlicherseits, die sind aus Hollabrunn und als Kinder waren wir sehr oft in Wien und das ja, hat uns auch immer sehr Spaß gemacht. Papa hat uns immer in die ganzen Museen mitgenommen und hat viel zu bieten, diese Stadt.
Sie haben vergangenes Jahr ganz Österreich begeistert, haben die Königsegab-Etappe bei der Tour de France gewonnen. Ich möchte aber heute im Riesenrad ganz von vorne beginnen, bei Ihren Anfängen. Sie haben viele verschiedene Sportarten ausprobiert als Kind, habe ich herausgefunden. Klettern, Tennis, Taekwondo, es war alles mit dabei. Wie kommt man zum Rennradfahren?
Ja, ich habe viele Sportarten ausprobiert in meiner Kindheit. Die waren aber alle eher so, da geht man halt dann 2-3 Mal in der Woche maximal zum Training und da war dann vielleicht nicht die allergrößte intrinsische Motivation. Dann der Triathlon, das war die erste Sportart, wo ich wirklich das von mir aus zu 100% wollte oder mir das einfach so getaugt hat, dass ich sage, ich gebe da jetzt 100%. Durch den Triathlon habe ich aber dann das Radfahren für mich entdeckt und wollte immer schon mehr am Radl sitzen, dann auch schon als Triathlet, habe mich dann eben entschieden, mich aufs Radlfahren zu konzentrieren. Anfangs nur rein aus der Freude, aber dann ist relativ schnell, dann habe ich gemerkt, dass mir das so viel Spaß macht und dass ich da auch ein bisschen ein Talent habe dazu, dass ich dann das Ziel, Profi zu werden, vor Augen gehabt habe.
Also Sie haben drei Dinge mitgebracht, unter anderem eine Kette, von der Sie mir erzählt haben, und auch Ihre Eltern hatten wahrscheinlich einen großen Bestandteil daran, dass Sie so weit gekommen sind. Vielleicht wollen Sie uns die Kette mal kurz zeigen. Was bedeutet Ihnen die und warum tragen Sie die immer? Ist Ihnen das wichtig,
die
Eltern immer bei sich zu haben?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist das Kreuz ist von der Mama und das Anhängerle daneben ist vom Papa, das hat er zu seiner Taufe gekriegt und das sind so meine zwei Glücksbringer oder irgendwo wie ein Schutzengel sozusagen. Ich weiß, dass sie immer bei mir sind und auf mich aufpassen und auch egal was passiert, wie es Rennen ausgeht, dass sie für mich da sind und stolz auf mich sein.
Ihr erster riesengroßer Erfolg war, als Sie 2015 Junioren-Weltmeister geworden sind. Sie haben auch das Dress mitgebracht von diesem Rennen. Nehmen Sie uns einmal mit in diese Zeit zurück. Was hat dieses Rennen verändert, was Ihre Karriere und Sie betrifft?
Ja, ich glaube, so rückblickend, so ein Schlüsselmoment oder einfach der Start zu meiner Karriere und hat meine Karriere ganz entscheidend beschleunigt. Ich habe dann von den Junioren bin ich dann direkt in ein Nachwuchsteam von einem Profiteam gekommen und habe dann nicht, also wo ich schon wirklich in sehr professionellen Strukturen arbeiten habe können. Und also der Rennkalender, die Trainingssteuerung, das war dann schon wie bei den Profis. Und da war dieser Erfolg ausschlaggebend, dass ich überhaupt die Chance gekriegt habe. Und also in diesem Team zu fahren und dort habe ich auch sehr viel gelernt, für meine weitere Karriere.
Wenn Sie jetzt die Zeit von 2015 bis vergangenes Jahr 2023, diese Zwischenzeit so ein bisschen Revue passieren lassen, gab es da Momente, wo Sie sich gedacht haben, ich will eigentlich nicht mehr, Stichwort Teamwechsel, Stichwort Sie waren viel krank, wie war diese Zeit?
Ja, der Juniorentitel beziehungsweise die 2 Jahre als Junior, da war ich ganz vorne mit dabei, einer der Besten. Dann sind wir in die U23 gekommen, das heißt, man fährt mit U23-Fahrern, aber auch schon mit anderen Profis. Und es ist nun einfach mal so, jeder hat eine andere Entwicklungsgeschwindigkeit und plötzlich sind dann die Kollegen, mit denen oder die ich noch geschlagen habe vor ein, zwei Jahren bei den Junioren, gewinnen dann auf einmal Rennen bei den Profis. Das Problem ist dann, dass ich dann angefangen habe, mich mit denen zu vergleichen. Und ja, warum fahre ich da jetzt vorne nicht mit? Und dass man dann das Gefühl gehabt hat, dass ich dann gar keine Fortschritte mehr gemacht habe. Es war, glaube ich, eine Kombination Team, dann natürlich auch gesundheitlich. Ich war nicht sehr, sehr stabil. Also ich habe sehr, sehr oft Infekte gehabt, die mich immer zurückgeworfen haben. Aber es ist manchmal schwierig, danach zu sagen, warum es dann wirklich jetzt so gut funktioniert dann mit dem neuen Team. Also vor dem Teamwechsel war ich schon so, dass ich gesagt habe, okay, ich schaue mir das jetzt noch einmal an, möchte es schon noch einmal probieren, aber wenn ich jetzt dann nicht die Fortschritte mache, wie ich sie mir vorstelle, dann macht das für mich ja keinen Sinn oder auch keinen Spaß, weil wenn ich Radprofi bin, dann möchte ich schon am Start stehen, um vorne mitzufahren und nicht um Hundertster zu werden.
Was hat das neue Team, ehemals Citroën, jetzt Decathlon, Ihnen gegeben, dass es dann so mit Ihnen bergauf gegangen ist?
Also, ich glaube, in erster Linie, oder wie ich zu dem Team gekommen bin, war ich wirklich, habe ich null Selbstvertrauen gehabt. Und die haben von Anfang an in mir etwas gesehen, das ich selber nicht mehr gesehen habe und das ich auch nicht mehr so richtig geglaubt habe. Und die einfach mir sehr viel Selbstvertrauen gegeben haben. Und habe dann so auch meinen Freiraum gekriegt. Also, ich habe ein super Verhältnis zu meinem Trainer. Wir verstehen uns blind und er setzt sich für mich immer ein. Und ja, das ist einmal sicher ganz ein großer Punkt, warum das so gut funktioniert. Und so habe ich mich dann langsam hochgearbeitet von Rennen zu Rennen oder auch, dass ich Selbstvertrauen kommt ja nicht über Nacht, sondern von Rennen zu Rennen. Und ja, gesundheitlich ist es auch, bin ich einfach stabiler. Und das ist dann, glaube ich, auch, was ich meine, dass es nicht immer so einfach ist, dann das wirklich konkret zu benennen. Aber ich bin jetzt ja schon seit 10 Jahren am Radl und da passieren dann halt auch Dinge im Körper, dass der dann besser umgehen kann mit den ganzen Belastungen und dass man einfach resistenter wird.
Nach Ihrem Teamwechsel 2022 hat es dann ein Jahr lang gebraucht, bis dieses unfassbare Jahr kam und vor allem diese 2 Monate, die Ihre Karriere verändert haben, kann man sagen. Sie haben zuerst Ihren ersten Sieg bei einer World Tour geholt, bei einer Etappe, die 4. Etappe der Tour de Suisse war das damals und danach Ihr bis dato größter Erfolg, der Etappensieg bei der Königsetappe der Tour de France. Haben Sie selbst geglaubt, dass das möglich sein wird in Ihrer Karriere?
In meiner Karriere ja, aber nicht letztes Jahr. Und das kam dann, ist dann doch sehr überraschend gekommen. Also ich habe schon gewusst, dass ich fit bin, aber es ist ja, Tour de Suisse bin ich relativ ohne großen Druck gefahren und aber da habe ich schon gemerkt, okay, jetzt da ist das Höhentrainingslager, das ich in der Vorbereitung gemacht habe, das hat ganz viel bewegt und da habe ich gewusst, dass ich noch nie so gut war. Aber Tour de France ist natürlich ja noch einmal ein anderes Level. Ist ein bisschen mythisch auch oder ist mit Abstand das größte Rennen. Es ist jeder in Topform am Start und man hört natürlich auch viele Geschichten oder dass man so fast schon ein bisschen Angst hat davor, wie schnell das ist und wie stressig die Positionskämpfe und so. Und ja. Aber ich bin dann einfach immer besser reinkommen in die 3 Wochen und die dritte Woche war dann, ja, war dann, glaube ich, einer der besten am Berg.
Was ist denn dann in dieser 17. Etappe, in der Königsetappe in Ihnen passiert, dass das alles so möglich war? Und vor allem, was ist dann bei dieser Abfahrt durch den Kopf gegangen, mit Ihnen vielleicht auch im Körper passiert? Waren Sie in einer Art Flow-Zustand? Nehmen Sie uns ein bisschen mit.
Ich meine, das war die Königsetappe. Ich habe mich von Anfang an sehr gut gefühlt. Also schon am Bus in der Früh habe ich beim Briefing gesagt, so, ich fühle mich zu entspannt, ich bin fast zu erholt. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Und dann hat der erfahrene Teamkollege gesagt, du, also das in der dritten Woche Tour, wenn man das sagen kann, das ist ein sehr gutes Zeichen. Und so war es dann auch. Ich habe mich aufs Radl gesetzt und habe dann sofort gemerkt beim Start, dass es ein sehr guter Tag ist. Es ist auch von Anfang an war extrem hohes Tempo. Ich habe auf dieses Steilstück gewartet, um zu attackieren und ja, dass ich rausfinde, was möglich ist an dem Tag. Habe dort attackiert und dann, es war ein Kampf da hoch. Es waren extrem steile Rampen. Ja, aber war schon, wenn ich mal die Wattwerte angeschaut habe, auf dem Radcomputer, habe ich schon gewusst, dass man nicht mehr so viel schneller fahren kann hinten. Ich hätte natürlich einbrechen können, aber ja, habe es dann bis zum höchsten Punkt geschafft und dann diese Abfahrt, die auch sehr technisch war, da habe ich schon,
Wie viel km/h fahrt man da circa?
Also mal so 70, 80 hat man gleich mal. Also ist jetzt relativ einfach, das zu erreichen. Vor allem merkt man das auch, wenn man, das war auf 2300 Meter, dass der geringere Luftdruck, dann ja, hat man dann gleich nochmal ein paar km/h mehr. Aber ich habe vor der Abfahrt sehr großen Respekt gehabt, dann auch schon den letzten Kilometer vor der Bergwertung, weil ich manchmal in der Abfahrt auch ja, zu viel Respekt oder dass ich vielleicht ein bisschen die Lockerheit vermisse manchmal, dass ich da Schwierigkeiten habe. Und ich habe mir da einfach dann nur gesagt, wenn du das jetzt, diese 20 Sekunden in der Abfahrt hergibst, dann muss das Radl fahren, dann muss die Karriere beenden. Und ja, dann über die Ziellinie war, ich habe da nicht so wirklich auf den Sieg gedacht, erst dann oder das realisiert, dann erst, wie ich über die Ziellinie gefahren bin. Und es war dann wirklich, dass man sagt, ja, überwältigend. Also wenn dann die Teammanager und ja, die Führungsleute vom Team dann, dass wir dann alle zusammen weinen im Ziel oder das, ja, das war dann schon ganz was Besonderes und ein
Ihre
schöner
Augen
Moment.
glitzern auch jetzt, wenn Sie
Ja,
darüber
ja.
sprechen. Ist schon was Besonderes, oder? Was hat es verändert mit Ihnen persönlich, mit Ihrem Status auch innerhalb des Pelotons? Man muss wissen, für unsere Zuseherinnen und Zuseher, da herrscht ja ein sehr, sehr strenges hierarchisches Verhältnis. Haben Sie gewusst, wie Sie da über die Ziellinie gefahren sind? Okay, jetzt wird sich alles ändern.
Na, in dem Moment nicht. Natürlich merkt man das dann schon, wenn man dann zu einem Rennen kommt oder die Rennen dann nach der Tour oder auch die letzten Etappen der Tour, dass man sich leichter im Feld bewegen kann und ja einfach mehr Respekt hat, weil die sich dann sagen, okay, der ist gut am Berg, der hat quasi das Recht, dass er dann auch vorne fährt. Und wenn das ja, ein No-Name ist und
Wie wird dann mit
der,
einem umgegangen?
naja, da kriegt man dann einfach keinen Platz und dann wird der Ellbogen ausgefahren. Und ja, das ist immer so, da muss man immer den guten Mittelweg finden, dass man noch nicht zu aggressiv ist. Aber einerseits natürlich, ja, muss jeder schauen, wo er bleibt und sich dann auch verteidigen oder um den Platz kämpfen.
Wie ist denn das für Sie in dieser Radfahrbubble, wo es da doch viel um Ego geht und viel um Status und Anerkennung?
Ja, tue ich mir manchmal etwas schwierig. Aber es ist, wie soll ich sagen, also ja, auf dem Rad ist es okay, ein Egoist zu sein oder einfach ja, seine Interessen zu vertreten. Es ist eben halt diese, muss man aufpassen, dass man dann nicht rücksichtslos wird. Aber bei mir ist halt manchmal liege ich vor, dass ich immer noch zu nett bin und ja, es ist halt auch sehr viel Stress und manchmal auch nicht ungefährlich. Und dass ich mir dann sage, oh, ja, eben will jetzt da nicht mit dem, dann wird auch rumgebrüllt und darf man sich natürlich auch nicht einschüchtern lassen. Aber es ist halt immer so, ja, es sind auch Spielchen, die da gespielt werden.
Ist diese Angst vor der Geschwindigkeit und vor den Gefahren, die die Tour de France oder generell Rennradsport mit sich bringt, etwas, was für Sie schwer ist? Oder ist das was, was man komplett abschaltet?
Es ist schwer, wenn man, also ich glaube, wenn man in Topform ist oder auch bei der Tour, jedes Rennen, wo man sagt, das ist jetzt dann mein Höhepunkt und auf dem man sich 2, 3 Monate gezielt vorbereitet und dann am Start steht oder im Rennen ist, dann ist man in Topform, man ist sehr fokussiert und dann gelingt mir das meistens sehr gut, das auszublenden. Schwieriger ist es, wenn man zu einem Rennen fährt, wo man vielleicht in guter Form ist, aber nicht in Topform und sich so sagt, schauen wir mal. Da denke ich dann meistens zu viel, wenn ich Selbst wenn ich einen guten Tag habe, ich muss einfach voll fokussiert sein und es muss ein gewisser Druck auch da sein, dass ich da drüber gehen kann, über den Punkt, wo ich dann wirklich voll konzentriert bin und die Gefahren dann ausblende.
Nehmen Sie unsere Zuseherinnen und Zuseher vielleicht einmal mit. Was sind denn so beispielsweise der Tour de France, wo es gibt ja so viele Strapazen, die bei solchen Rennen mit sich kommen, diese 3 Wochen, die man dort verbringt. Wie ist das für Sie? Was sind die größten Strapazen? Was sind die größten Gefahren?
Ja, das Spezielle an diesen Rennen ist, dass sie 3 Wochen lang sind und 21 Etappen. Es gibt nur 2 Ruhetage. Da entwickelt sich eine Ermüdung, die man sonst im Training oder ja, das kennt man so nicht. Also ist so eine Grundermüdung. Ja, das ist die größte Herausforderung, dass man dann trotz dieser Ermüdung sich dann jeden Tag aufs Radl sitzt und ja, am Radl sitzen ist das eine, aber dann das andere, dass man dann trotzdem wieder 100% abruft. Und zum Beispiel Essen in der 3. Woche, es ist so, wir verbrauchen zwischen 5.000 und 7.000 Kalorien am Tag. Und also was ich sagen will, man isst von frühmorgens bis spätabends und dann, ja, irgendwann steht da das Essen dann auch bis oben hin und dann ist es fast schon, muss man sich schon zwingen dazu, genug zu essen.
Aufgrund dieser hohen Strapazen ist es ja leider auch so, dass man Radsport sehr oft mit Doping verbindet. Wie schwierig ist es heutzutage noch im Radsport einen so großen Erfolg zu haben, wie jetzt beispielsweise Sie, ohne sofort mit diesem Doping-Stigma besetzt zu werden? Was haben Sie da für Erfahrungen gemacht?
Ich glaube, der Radsport ist auf einem sehr guten Weg. Ist jetzt doch, ja, die Zeiten der Skandale sind jetzt doch schon, ja, es ist jetzt, sind ein paar Jahre vergangen. In meinen Anfangsjahren, also jetzt noch, wo ich noch weit weg war vom Profi, fragt man sich natürlich schon, man hört so viele Geschichten von früher, von den Medien, was ist da dran und wie weit kommt man wirklich als, ja, im Radsport. Und
Stellt
ja.
sich die Frage, wie weit kommt man, wenn man nicht dopt?
Am Anfang meiner Karriere, oder? Also, meine Frage war so natürlich als kleiner Bub, sage ich mal, keine Ahnung, eben, man ist ja, man hört das so viel. Natürlich war das, habe ich mir die Frage schon gestellt. Also, ich habe das nie irgendwie in Erwägung gezogen, weil ja, früher oder später kommt alles ans Licht und mittlerweile weiß ich, was ich geleistet habe. Ich weiß, dass ich, wenn ich in Topform bin, bei den größten Rennen vorne mit dabei sein kann oder die auch gewinnen kann. Und ich weiß auch, dass ich in 20 Jahren diese Erfolge, dass die immer noch bei meinem Namen dabei stehen. Und insofern glaube ich schon, ja, schwarze Schafe wird es immer irgendwo geben, aber bin schon davon überzeugt, dass der Radsport auf einem sehr guten Weg ist.
Wie hat sich Ihre Vision auf Ihre Karriere verändert nach diesem großen Erfolg bei der Tour de France? Was wollen Sie jetzt erreichen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich meine, Tour de France ist die Tour de France mit Abstand das wichtigste Rennen und wenn man dort gewinnt oder vorne mit dabei ist, dann ja, das verändert die Karriere und das ist auch das, wo jeder jedes Jahr immer performen und abliefern will. Es ist natürlich, Erfolg ist nicht immer planbar. Man kann zweimal die gleichen Dinge machen und dann hat man zweimal ein anderes Ergebnis. Und eben jetzt wollen wir uns anschauen, was einfach unsere Gedanken zur heurigen Saison, also auch was wir vor allem besser machen können, was gut war und wo es noch Potenzial gibt. Und dann Blick auf nächstes Jahr. Tour de France wird mit Sicherheit wieder ein großer Höhepunkt sein. Aber ich glaube, so viel kann ich schon sagen, dass ich mir auch ja, noch einmal mehr einbringen will in meine Rennplanung und dann auch das eine oder andere kleinere Rennen unter Anführungszeichen, dass ich mich dort voll konzentriere und dass ich sage, okay, ich will das jetzt gewinnen und nicht nur zu 100% Tour de France, sondern auch schon im Vorfeld.
Also bei der Tour de France wurde es heuer im Gesamtrang 14, bei Vuelta 29 und Sie sind beim La Vuelta als Helfer von Ben O'Connor dann auch mitgefahren. Das ist ja eine Aufopferung, die man da irgendwie dann auch für einen anderen Teamkollegen macht, wo man sich selbst dann auch irgendwo zurücknehmen muss, was aufgrund ihrer Leistungen vielleicht logisch war, trotzdem wahrscheinlich nicht ganz so einfach ist. Wie war das für Sie?
Ja, also grundsätzlich, oder es ist, ja, man, es sind immer eine fixe Rolle in einem Team. Es gibt dann Situationen wie eben jetzt bei der Vuelta, wo ich dann auch wieder mal Helfer war auf ein paar Etappen. Der Ben hat mir letztes Jahr auf der Königsetappe, hat da ganz einen großen Anteil gehabt. Und insofern war das dann jetzt auch wieder, also es ist ein Geben und Nehmen. Und habe ihn dann auch, hat es dann schon auch Spaß gemacht, ihm zu helfen. Es ist natürlich halt, ja, man, 3 Wochen sind lang, da passiert sehr viel. Man macht einen Plan im Vorfeld und da muss man halt schauen, dann, was passiert. Und da gibt es natürlich, dann muss man dann ja, jeden Tag die Situation neu bewerten oder gibt es auch unterschiedliche Meinungen, ob ich dann die ganze Zeit den Ben unterstützen soll oder ob ich dann vielleicht auch mein eigenes Rennen fahren soll. Und ja, aber das ist normal im Radsport und es ist.
Aber ist es schwer, damit umzugehen? Wenn man sich selbst dann doch zurücknehmen muss auch?
Es kommt immer auf die Situation drauf an, was ist im Vorfeld ausgemacht worden. Und wenn dann etwas anderes verlangt wird, was ausgemacht wird, dann ist es, finde ich, etwas schwierig. Aber ja, deswegen spricht man ja miteinander, um das dann, diese Unstimmigkeiten auszuräumen.
Wie sieht es denn aus, was Ihren Ausgleich betrifft? Jetzt haben wir schon ein bisschen rausgehört. Die Radbubble ist jetzt nicht vielleicht das, wo Sie sich auch in Ihrem Privatleben am wohlsten fühlen. Golf hat einen ganz großen Bestandteil. Wieso?
Also ich habe vor ein paar Jahren zum Golfen angefangen, war anfangs auch etwas skeptisch, als Image für alte Leute nur, weil ich habe das ausprobiert und es hat einen Suchtfaktor und ich bin sehr, sehr froh, dass ich damit angefangen habe. Ich habe da neue Freunde kennengelernt, die nichts mit dem Radlfahren am Hut haben und vor allem, also das Golfen an sich, die Bewegung, das Spazieren am Platz, das Konzentrieren, das ist ja einfach der perfekte Ausgleich zum Radfahren, das ja doch manchmal etwas monoton ist. Und vor allem auch nach einem langen Rennen oder auch versuche ich immer den Tag vor der Abreise auf den Platz zu gehen. Und ja, wenn ich dann am Golfplatz bin und die Dolomiten rund um mich habe, das gibt mir immer sehr viel Energie. Und nochmal die Ruhe vorm Rennen und dann, wenn ich vom Rennen heimkomme, dann sagt man das auch wieder, okay, jetzt bist du daheim und jetzt kannst du hier entspannen.
Wie sieht es denn aus, was Frauen und Beziehungen betrifft? Ist das etwas, was Platz hat, wenn man so viel unterwegs ist in ihrem Leben?
Es ist schwierig. Ich bin ja über 200 Tage im Jahr unterwegs und da muss man natürlich dann, muss die Partnerin sehr, sehr verständnisvoll auch sein dafür. Und ja, ist nicht immer so einfach. Aber ich sag mal, ja, ich bin sehr glücklich.
Glücklich aktuell alleine?
Ich bin glücklich.
Sie waren ja schon einmal mit einer Profisportlerin zusammen, Alexandra Iancolescu, mit der heute nicht mehr, aber wenn eine Beziehung, dann wahrscheinlich eine Profisportlerin. Die wird das am ehesten verstehen, oder?
Ich glaube, es muss gar nicht aus dem Profisport kommen. Natürlich hat die dann mehr Verständnis, aber ich glaube, wenn man sich sehr gut versteht, dann, ja, dann findet man auch einen Weg, wenn die Partnerin keine Profisportlerin ist.
Herzlichen Dank, Felix. Eine Frage habe ich jetzt aber trotzdem noch, und zwar für die jungen Zuseherinnen und Zuseher, falls sie ihnen nachfolgen wollen. Was wäre der Tipp von Felix Gall, falls jemand auch Rennradfahrer werden will, Rennradfahrerin werden möchte? Was würden Sie aufgrund Ihrer Erfahrung sagen, ist der wichtigste Tipp, den Sie haben?
Ich glaube, als Junger, wo man oder noch Jugendlicher, sollte man sich nicht zu sehr auf das Rennrad versteifen oder dass man dann nicht nur am Radl sitzt, sondern auch ein bisschen laufen geht, ein bisschen schwimmen und einfach Spaß an der Sache hat. Was, glaube ich, heutzutage noch mal schwieriger ist, weil man immer früher Profi wird und das war dann, vielleicht war es auch nicht bei jedem so, aber bei mir, es hat mir auch schon sehr gestresst als Junior. Man ist oder ich war da sehr unsicher, was meine Fähigkeiten als Radfahrer betrifft. Man kennt sich noch nicht so gut und habe mich da irgendwie, habe das überhaupt nicht so wirklich genießen oder die Lockerheit hat einfach gefehlt. Es bringt nichts und also wenn man sich irgendwie zu sehr unter Druck setzt, es ist über die Lockerheit kommen dann auch die Erfolge. Und was ich mir auch als Junior sehr oft gedacht habe oder als Nachwuchsfahrer, als ich mir jetzt so die Profis aufgeschaut habe, bei denen hat es immer alles so locker ausgeschaut von außen. Und ja, die Lockerheit ist wichtig und das haben die Profis sicher mehr als die Junioren, aber es hat jeder seine Kämpfe mit sich selber. Und jeder ist am Leiden. Und ja, das hat mich nämlich auch immer etwas irritiert. Das hat so einfach ausgeschaut. Man meint, wie soll ich da jemals hinkommen? Das waren wie, ja, wie Götter. Und aber durch die Konstanz über die Jahre ist das dann für jeden möglich.
Felix, dann herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns waren, dass Sie Ihre Geschichte mit uns geteilt haben. Wir drücken Ihnen die Daumen auf Ihrem weiteren Weg. Und zum Schluss unserer Sendung gibt es natürlich noch den Eintrag in unser Gästebuch der Riesel. Und dafür machen wir zuerst noch ein Foto. Und jetzt lächeln. Perfetto. Bin gespannt, was Sie sich einfallen lassen für uns. Bitte schön.
Okay. Radfahren mal anders im Riesenrad. Danke für das nette Gespräch.
Felix, danke auch Ihnen. Es hat großen Spaß gemacht, mit Ihnen Riesenrad zu fahren in diesem Fall. Freuen uns, meine Damen und Herren, dass auch Sie heute mit dabei waren im Waggon 28 und wenn Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Bis bald. Dankeschön.
Danke sehr.